Ich möchte aus dem Römerbrief ein paar Verse vorlesen, weil es so ein bisschen die Einleitung gibt, auch zu diesem Wochenende und auch zu dem, was Daniel uns auch schon gesagt hat, wenn es darum geht, dass wir diesen Frieden auch spüren und erleben dürfen, aber dass wir da auch gefordert sind, persönlich auch gefordert sind und aufgefordert sind, so wie wir es jetzt auch gehört haben in diesem Lied von der Nonni, dieses Ankommen bei Jesus. Und ich denke, wenn es eines gibt, was ich mir wünsche für uns alle dieses Wochenende, dann ist es, dass wir ankommen können. Und wenn wir hier auf diese schöne Dekoration, auf das Kreuz, ich habe zuerst gedacht, da steht jemand drunter und versteckt sich da unter dem, aber ich denke, das soll das Grab darstellen, oder? Habe ich gestern, ja. Ah, das soll ein Licht sein, ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass der plötzlich da aufsteht und da Hu schreit oder so. Aber es ist ein schönes Bild. Und wo es vielleicht den einen oder anderen vielleicht abschreckt, wenn es darum geht, dass Jesus Christus, was wir heute ja bedenken, am Kreuz für uns gestorben ist, ist es ja trotzdem auch immer wieder diese Einladung, zum Kreuz zu kommen. Und nicht nur zum Kreuz zu kommen, damit wir Leben erfahren dürfen, dass wir ewiges Leben haben dürfen, sondern dass wir auch, weil wir täglich eingeladen sind, zum Kreuz zu kommen, dass wir auch unterm Kreuz zur Ruhe kommen dürfen. Und der Apostel Paulus schreibt hier im Römer 5, die ersten 5 Verse nur ganz kurz, wo es heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld wirkt. Und Daniel hat uns schon ein bisschen hineingenommen in die verschiedenen, auch manchmal persönlichen Trübsale, die wir erleben müssen. Und dann heißt es weiter, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Wir haben es gesungen gehört. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und da sagt der Apostel Paulus, dass wir gerechtfertigt worden sind. Wir schauen auf das Kreuz und erinnern uns daran. Und zwar aus dem Glauben heraus, dass diese Rechtfertigung auch unsere Rechtfertigung wird, weil aus dem Glauben heraus an Jesus Christus das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, auch unser geworden ist. Und dann heißt es, dass wir durch diesen Glauben an diesen Jesus Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, die Gott uns schenken möchte, in der wir heute stehen. Wir stehen in der Gnade Gottes und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus schafft es immer wieder in wenigen Worten, das ganze Evangelium uns ganz klar und praktisch darzulegen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte weitergeben von einem Arzt, dem sogenannten Sir James Simpson. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal, der Martin kennt ihn vielleicht, wo sitzt, sind die schon abgereist oder sitzen Martin und Esther, sind jetzt schon weg, glaube ich, gell? Als Arzt, glaube ich, so, gell, oder? Habe ich gelernt. Es war im Jahr 1847, als der Arzt aus Edinburgh, Sir James Simpson, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat, so heißt es. Er hat nämlich entdeckt, dass man Chloroform als Betäubungsmittel verwenden kann und Menschen dadurch auch schmerzlose Operationen zu ermöglichen, wo man vorher vielleicht das eher mit Alkohol gemacht hat, um die Menschen zu betäuben, dass sie möglichst wenig Schmerz empfinden, hat Sir James Simpson dieses Chloroform entdeckt als Betäubungsmittel. Und es war ihm durch Experimente, so heißt es, mit Freunden in privater Runde gelungen. Und da gibt es so ein Bild, wo dann alle unterm Tisch liegen. Und es hat den Einschein, als wären sie alle besoffen. Aber eigentlich haben sie nur zu lange an diesen Chloroform geschnuppert. Und durch diese Entdeckung hat er gemerkt, dass es Patienten die heikelsten Operationen ohne Furcht auf Schmerzen und Leid ertragen konnten und sie dadurch auch diese OPs gut vollbringen können. Und selbst Königin Victoria, so heißt es, wurde bei der Geburt ihres 9. Kindes erfolgreich mit Chloroform anästhesiert. Manche haben sogar behauptet, dass Dr. Simpsons Entdeckung die wohl bedeutendste Entdeckung der modernen Medizin sei. Und einige Jahre später, so heißt es, während seiner Vorlesung an der Uni von Edinburgh, da fragte ein Student, was wohl die wertvollste Entdeckung im Leben von Dr. Simpson war. Und zur Überraschung der Studenten, die wohl erwartet hätten, er würde auf das Chloroform hinweisen, antwortete Dr. James Simpson: Die bedeutendste Entdeckung in meinem Leben war wohl die Erkenntnis, dass ich selbst ein Sünder bin und Jesus Christus mein Erlöser ist. Wenn ein Mensch zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass wir selbst Sünder sind und Jesus Christus unser Erlöser geworden ist, dann hat ein Mensch wohl für sich selbst die wohl wichtigste Entdeckung für sein Leben gemacht. Umgekehrt, solange ein Mensch nicht erkennt, dass Erlösung, das Leben, dass diese Hoffnung, dass Vergebung nur in Jesus Christus auch zu finden ist, dann wird dieser Mensch auch nie wirklich ankommen. Zur Ruhe kommen, Frieden finden. Das Erste, was ein Mensch erkennen muss, sagt der Apostel Paulus, ist, dass wenn er Frieden mit Gott erleben möchte, dass er erkennt, dass wir aus der Gnade heraus erlöst sind, dass wir Frieden mit Gott in Jesus Christus erleben können, weil Jesus uns gerechtfertigt hat am Kreuz von Golgatha. Und der Apostel Paulus stellt das an mehreren Stellen ganz klar. Und an diesen Stellen, da merken wir auch immer dieses Friedvolle, dieses Ankommen bei Gott, dieses Friedenfinden bei Gott. Das hat auch immer mit einem Zustand des Friedens zu tun. Man kann es vielleicht sogar ein bisschen politisch sehen. Und ich habe das vor vielen Jahren mal natürlich auch gelesen und man weiß das aus der Geschichte, dass nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages in Österreich am 15. Mai 1955 war das, da stand unter anderem der damalige Außenminister Leopold Figl auf dem Balkon von Schloss Belvedere in Wien und rief den tausenden Menschen zu, als er eine Urkunde in der Hand hielt, unterzeichnet und rief vom Balkon zu: Österreich ist frei. Und tausende Menschen haben applaudiert, weil sie endlich nach dem Trauma des Zweiten Weltkrieges verstanden haben, dass wir nun endlich als Land frei sind. Und dieser Staatsvertrag bezeugt eigentlich nichts anderes als diese Position der Freiheit und diese friedvolle Beziehung zur Welt. Und wie gerne möchte man glauben, dass es auch dabei bleiben würde, wo wir uns ja jetzt nicht mehr so sicher sein können, wenn es Krieg rund um unsere Grenzen gibt. Aber Frieden mit Gott bedeutet nicht nur, dass man sich über etwas friedvoll fühlt, dass wir das Gefühl haben, wir haben Frieden, sondern Frieden mit Gott bedeutet tatsächlich, so wie es ein Vertrag auch wirklich darlegt, dass wir in einer Position des Friedens sind, in einer Beziehung des Friedens sind. vor allem in Frieden mit Gott. Das heißt, weil Gott all unsere Sünden am Kreuz auf sich auferlegt hat, die Strafe bezahlt hat, hat Gott uns ja nichts mehr vorzuwerfen, sozusagen gegen uns zu wenden, was uns aus seiner Sicht von ihm trennen kann, sondern wir haben diese Position des Friedens nicht, weil wir etwas unterzeichnet hätten, nicht weil wir etwas errungen hätten, einen Sieg, sondern weil Jesus Christus das am Kreuz für uns getan hat, was wir heute auch bedenken. Und das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft, an der wir uns immer wieder erinnern dürfen, vor allem wenn es auch im Herzen manchmal unruhig wird. Und es hilft mir persönlich manchmal, wenn es Unruhe gibt, sei es in meinem persönlichen Leben oder um uns herum durch Krieg, Pandemie oder was auch immer, dass ich mich selbst wieder daran erinnern darf, auch wenn die Berge vergehen werden, sogar die Berge Südtirols, auch wenn alles um uns herum zu zerbrechen erscheint, wissen wir als Kinder Gottes doch, wir sind in diesem Friedenszustand mit Gott. Was nicht bedeutet, dass es immer Frieden geben muss um uns herum, weil wir immer noch in dieser Welt leben. Aber ich weiß, ich bin in diesem Frieden mit Gott. Und dieser Friede mit Gott gibt mir auch Hoffnung, Trost und Zuversicht. Und das ist wie ein Vertrag von Gottes Seite her, wenn er sagt, ja, es kann sein, dass die Berge und Hügel wanken. Aber dieser Friede gilt dir, weil uns nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann. Wie der Apostel Paulus dann später auch sagt. Und dann sagt er hier im Römer 5, Vers 2, durch diesen Frieden, durch diesen Glauben, haben wir auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus spricht ganz oft von dieser Hoffnung. Wenn wir auf das Kreuz schauen, aber vor allem auf das Grab, auf das leere Grab, dann sehen wir immer ein Symbol der Hoffnung. Und Paulus spricht ganz oft über diese Hoffnung. Und ich möchte uns eine Frage stellen, die du für dich selbst beantworten kannst. Wenn du jetzt eine Überschrift über den Willen Gottes setzen würdest oder über dein Leben setzen würdest, welche würde das sein? Was ist das, was ganz oben über den Willen Gottes, über den Herzenswunsch Gottes stehen würde, wenn Gott es so jetzt für uns sagen könnte? Wenn wir über den Willen Gottes für unser Leben sprechen, dann brechen wir das ja meist sehr kleinlich runter über bestimmte Dinge. Was wird ein junger Mensch studieren? Oder wen wird man mal heiraten? Oder wo wird man mal leben? Oder welches Lied wird man als nächstes schreiben? Oder was weiß ich. Es gibt viele Dinge, die wir so unter dem Titel Gottes Willen für unser Leben bezeichnen würden. Und natürlich fragen wir auch immer wieder nach dem Willen Gottes und wollen auch wissen, wie sollen wir uns verhalten so im alltäglichen Leben und wo will Gott uns haben. Das ist alles gut und wichtig, wenn wir auch diese Dinge, oftmals diese alltäglichen, manchmal sogar banalen Dinge, wirklich auch zu Gott, vor Gott hinbringen und bitten Gott, dass er uns hier auch nach seiner Weisheit führt. Aber was steht ganz oben drüber? Wenn man von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite schaut, was ist so der Herzenswunsch Gottes für die Menschen, für dich und für mich? Und ich denke, wenn man es ganz einfach ausdrücken würde, dann müsste man sagen, dass wahrscheinlich Gottes größte Sehnsucht für dich und für mich auch heute ist, an diesem Tag, aber für den Menschen allgemein, dann ist es genau das, dass wir in das Land der Ruhe eingehen. Nonne hat es so schön für uns schon gesungen, dass wir bei ihm ankommen, dass wir bei Gott ankommen, dass wir in dem Land ankommen, wo Gott lebt. Wenn die Bibel über das Land der Ruhe spricht, dann spricht es ja nicht unbedingt über den Himmel, der noch aufsteht für uns, obwohl das dazugehört, aber dieses Land der Ruhe ist ja immer ein Symbol der Gemeinschaft mit Gott. Dass wir ankommen bei Gott. Und von der Zeit Abrahams bis zum heutigen Tag ist es ja Gottes größtes Verlangen, dass wir als seine Kinder Gottes, nicht nur das Volk der Juden, sondern auch wir als Kinder Gottes, dass wir eingehen können in dieses Land der Ruhe. Wenn Ägypten, und wir haben es gestern schon ein bisschen gehört von Daniel, wenn Ägypten von dieser Herausführung her, als Mose und Aaron sein Volk herausgeführt hat, wenn Ägypten selbst immer so ein Symbol für die Ruhelosigkeit ist, für die Gottlosigkeit ist, für das Getrenntsein von Gott ist, dann ist ja das Land der Ruhe, das Kanaan, das verheißene Land, von dem die Bibel spricht, immer Symbol für Gottes Gegenwart, für seine Fürsorge. Das heißt ja, dass es ein Land ist, das überfließt mit Milch und Honig, was immer so ein schönes Bild ist für Gottes Überfluss, ein reiches Land. Gott sorgt für uns. Milch und Honig ist auch immer so ein schönes Bild für zwei Dinge eigentlich. Milch ist ja immer so ein schönes Bild, dass Gott täglich für uns sorgt. Milch ist ja etwas, was man nicht oder damals nicht lange aufbewahren konnte. Milch konnte man nicht in einen Kühlschrank stellen, wie wir das heute tun. Oder so eine länger frische oder haltbare Milch hat es früher auch nicht gegeben, gell? Sondern da musste die Milch jeden Tag frisch geholt werden. Und das ist so ein schönes Bild, wenn Gott sagt, er möchte uns in ein Land hineinführen, das überfließt mit Milch. Das heißt, Gott sorgt für unsere täglichen Bedürfnisse. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn es heißt, dass es auch überfließt mit Honig. Honig ist etwas im Vergleich zur Milch, das lange hält. Das wird nicht schlecht. Und das ist immer so ein schönes Bild, für das, dass Gott auch für die Zukunft für uns sorgt. Nicht nur für die heutigen Bedürfnisse, sondern auch für die Zukunft. Und zwar im Überfluss. Und Gott lädt uns ein, in diese Ruhe einzugehen, bei ihm anzukommen. Und da möchte ich euch noch ein paar andere Verse vorlesen, denn im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im 4. Kapitel, da greift der Schreiber des Hebräers diese Geschichte nochmal auf, wo es heißt im Hebräer 4, Vers 9 bis 11, es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe einzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das heißt, auch hier gilt es wieder diese Einladung, bei Gott anzukommen, zur Ruhe zu kommen. Nicht nur in der Zukunft, im ewigen Leben bei Gott im Himmel, wenn wir hier gestorben sind, sondern heute schon. Und dieser ganze Hebräerbrief, diese Kapitel 3 und 4 vor allem, dieser ganze Abschnitt hier, handelt genau von dieser Geschichte, als Gott eingreift in die Geschichte Israels in Ägypten, wo sie versklavt wurden, wo Gott dann hineingreift durch Mose und Aaron und sie herausführen möchte aus dieser Gottlosigkeit, aus diesem Land der Unruhe, des Unfriedens. Und er hat es ja schon gut 400 Jahre zuvor dem Abraham verheißen. Das lesen wir im 1. Buch, Kapitel 15, wo Gott dem Abraham diese Verheißung zuspricht, dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, aber dass seine Nachkommenschaft über 4 Generationen in einem fremden Land leben wird. Aber danach wird Gott kommen und wird sie herausführen, das haben wir gestern gefeiert mit der Sederfeier, und wird sie hineinführen in das verheißene Land. Und nach dieser Verheißung, 400 Jahre später, greift Gott ein in die Geschichte, sendet Mose und Aaron dorthin nach Ägypten, bewirkt all diese Wunder, diese 10 Plagen und vieles mehr und führt Gott und führt das Volk hinaus Richtung verheißenes Land. Und dann kennen wir vielleicht die Geschichte, wo sie dann durch das Wasser durchgehen und wo Gott für sie sorgt, auch in der Wüstenwanderung sozusagen. Er gibt ihnen die Gebote und so weiter, er sorgt für sie, und Mose und Aaron und Miriam und alle stimmen ein Loblied an und preisen Gott für die Allmacht Gottes, für die Fürsorge Gottes. Und dann merken wir oder lesen wir in der Geschichte, dass Gott sie hinführt zur Grenze zu dem verheißenen Land, in eine Gegend, die sich Kadesh Barnea nennt. Und kurz bevor sie hineingehen oder hineingehen sollten in das verheißene Land, sagt Gott zu Mose, er soll doch 12 Männer, jeweils einen Mann aus jedem der 12 Stämme auswählen und als Kundschafter hineinschicken in das Land, um es mal auszuforschen, wie es so aussieht da drinnen. Und das wird dann auch so gemacht, 12 Männer gehen dann für 40 Tage und nach 40 Tagen kommen sie wieder zurück und dann berichten sie, was sie in diesem verheißenen Land gesehen haben. Und dann sagen sie, ja, das Land ist fruchtbar, ja, das Land ist wunderschön, es ist genauso, wie Gott es gesagt hat, es fließt über mit Milch und Honig, es ist ein wunderbares Land, wir würden gerne darin wohnen und leben. Aber, und dann kommt immer dieses große Aber, sagen sie, da ist ein großes, starkes Volk, das können wir unmöglich überwinden. Das waren so großwüchsige Menschen, heißt es auch in Geschichten, so 2,50 Meter große Krieger, hätte ich auch Angst, gell? Und die Mauern waren so groß und dick und überhaupt nicht zu besiegen, zu überwinden und so weiter. Und sie haben allen möglichen Ausreden, warum es keine gute Idee war, in dieses Land, das Gott ihnen zwar zugesprochen hat, hineinzugehen und es einzunehmen. Nur 2, der Josua und der Kaleb, hatten auf die Verheißung Gottes vertraut und haben gesagt, Gott hat es uns ja zugesprochen. Wir sollen es ja einfach nur noch einnehmen. Wir sollen nur noch hineingehen. Wir sollen nur noch das tun, was Gott uns gesagt hat. Es gehört uns ja eigentlich schon. Aber 10 gegen 2 ist halt immer ein bisschen schwierig. Und so haben sich die Menschen entschieden, nicht hineinzugehen. Und dann greift 5. Mose diese Geschichte nochmal auf. Ich lese ein paar Verse aus dem 1. Kapitel. Verse 28 bis 32, wo es heißt, unsere Landsleute haben uns mit ihrem Bericht allen Mut genommen. Sie haben erzählt, wir haben ein größeres und mächtigeres Volk, als wir es sind, gesehen, und riesige Städte, deren Mauern bis in die Himmel reichen, und sogar Riesen. Und dann heißt es, ich erwiderte, erschreckt nicht und habt keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht doch vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er es schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Und trotzdem heißt es dann, vertraut ihr dem Herrn, eurem Gott, in dieser Sache nicht. Und immer wenn ich das lese, gibt es mir einen Stich ins Herz, weil ich mir denke, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Ich schaue auf mein Leben zurück, bin jetzt schon ziemlich genau 30 Jahre lang mit Jesus unterwegs und kann jetzt über viele, viele Jahre zurückschauen und merke, wie wunderbar Gott mich getragen hat, wie ein Vater sein Kind, durch dick und dünn, durch gute Zeiten, durch nicht so gute Zeiten, wie er mir geholfen hat, die eine oder andere Herausforderung zu meistern, wie er mich bis hierher getragen und geführt hat zu diesem heutigen Tag. Und eigentlich könnte ich immer nur ihn loben und preisen und Danke sagen, aber trotzdem merke ich, gibt es immer wieder Dinge in meinem Leben, wo es mir schwerfällt, Gott zu vertrauen. wo ich plötzlich aufhöre, Gottes Verheißungen anzunehmen, in Anspruch zu nehmen. Und wo es plötzlich unruhig wird in meinem Herzen. Wo der Friede plötzlich dahinschwindet. Was war passiert? Wo war Ihr Glaube an diesem Punkt, an der Grenze zum verheißenen Land? Alles, was Gott Ihnen bis dahin gesagt und angeordnet hat, haben Sie auch getan. Sie waren Gott gehorsam. Sie haben gesehen und bemerkt und gespürt und mitbekommen, wie Gott für Sie sorgt. Und damals hatten Sie Gottes Wort in Ägypten mit Ihrem Glauben verbunden. Sie waren gehorsam, Sie haben vertraut. Aber jetzt, wo Sie an der Grenze zu diesem verheißenen Land stehen und Gott Ihnen sagt, auf, nehmt das Land in euren Besitz, da hören Sie plötzlich auf, Gottes Wort zu glauben. Und was keine 2 Wochen hätte dauern sollen, endete in einem 40-jährigen Desaster in der Wüste. 40 Jahre voll Unruhe, voll Krieg, voll Leid vielleicht und alles andere als Frieden. Ich möchte uns heute Abend mit einer ganz einfachen, aber doch ehrlichen Frage in diesen Abend hinein entsenden. Und die Frage lautet, bist du ganz persönlich angekommen? Bist du angekommen bei Gott? Bist du angekommen in deinem Herzen? Weil du weißt, Gott sorgt für dich. Bist du angekommen in seiner Gnade? Bist du angekommen am Kreuz Jesu? Im Land der Ruhe? Im Frieden? Kannst du sagen, danke Gott, dass ich dein Kind sein darf? Ich bin bei dir angekommen. Ich weiß mich geborgen. Ich weiß mich getragen und ich weiß mich umsorgt. Lebst du im Frieden mit Gott, mit dir selbst und deinen Mitmenschen? Denn wisst ihr, wenn ein Mensch nicht eingeht in diese Ruhe Gottes, im Vertrauen, dass Gott für uns sorgt, wenn wir uns der Fürsorge Gottes nicht gewiss sind, dass er uns trägt wie ein Vater sein Kind oder eine Mutter ihr Kind, dann werden diese Nöte der Welt, die Nöte dieser Welt uns immer wieder beunruhigen, Unfrieden stiften und wir getrieben sein von den Ängsten und Sorgen, die uns so sehr immer wieder in Anspruch nehmen möchten. Und wir wissen selber, wie schnell es gehen kann, dass uns Ängste und Sorgen, persönliches oder globales Leid manchmal diesen Frieden rauben möchte. Und viel zu lange sind vielleicht schon manche von uns in einem fremden Land gewesen. Jetzt aber lädt Gott uns ein, wieder nach Hause zu kommen. Und gerade Ostern ist immer wieder so diese neue Erinnerung, diese neue Einladung anzukommen, nach Hause zu kommen. Dort, wo man fröhlich ist, wo man Frieden findet, wo man Leben findet. Und wie es so schön heißt in einem Sprichwort, kein Friede in der Welt, ohne Frieden unter den Völkern. Aber kein Friede unter den Völkern, ohne Frieden in der Familie. Aber kein Friede in der Familie, ohne Frieden in mir. Und kein Frieden in mir, ohne Frieden mit Gott. Ankommen bei Gott, der Ursprung alles Friedens. Persönlicher Frieden, aber auch globaler Frieden. Und vielleicht können wir diese Tage dazu benutzen oder uns darauf einlassen, dass wir wieder ganz neu bei Jesus ankommen. Und es wird immer wieder diese Einladung ausgesprochen werden, weil ich denke, es gibt auch für uns nichts Wichtigeres, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, immer wieder ganz neu uns einladen von Jesus, einladen zu lassen von Jesus, bei ihm anzukommen. Das Erste, was Jesus den Jüngern zuspricht, als er ihnen nach der Auferstehung begegnet ist, ist Friede mit euch. Friede euch. Friede euch. Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Angst war immer schon ein Thema. Angst ist auch in unserem Leben immer ein Thema. Aber plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Seht ihr, da wo Jesus in der Mitte ist, da ist Frieden. Da ist Frieden. Ich bin ja selber gerne immer wieder in den Bergen unterwegs. Und ob das jetzt mit unseren Gästen, mit unseren Programmen ist oder mit der Familie oder alleine. Und ich genieße das immer so, wenn man auf einen Berggipfel geht und da steht ein Gipfelkreuz. Ich weiß nicht, ob es das wahrscheinlich schon hier auch gibt, oder? Mal heute haben wir es eher gesehen, gell? Oben da auf dem Berg. Segenbügel, danke. Ein schöner Name. Und hin und wieder, wenn ich so raufwandere und bei so einem Gipfelkreuz stehe und unter dem Kreuz stehe, das ist meist sehr groß, dann stelle ich mir manchmal auch die Frage, Herr Jesus, wo stehst du in diesem Moment in meinem Leben? Weil das Gipfelkreuz, das ist ja eine schöne Bedeutung eigentlich, ist ja normalerweise immer so, dass es wirklich am Gipfel des Berges steht. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel steht das Gipfelkreuz immer am höchsten Punkt des Berges. Und es soll immer so auch das Tal oder das Dorf oder die Stadt überschauen. Und es ist für mich seit einigen Jahren schon so ein schönes Bild auch geworden, dass wenn ich unter einem Gipfelkreuz stehe und sehe, dass dieses Kreuz wirklich am höchsten Punkt des Berges steht, auch immer mehr, immer wieder die Frage zu stellen, Herr Jesus, wie schaut es in meinem Leben aus? Wo stehst du in meinem Leben heute an diesem Tag, in diesem Moment? Und manchmal muss ich ganz ehrlich gestehen, gibt es Dinge in meinem Leben, die sind mir so wichtig geworden oder die haben mich so eingenommen, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass vielleicht das Kreuz Jesu irgendwie so ein bisschen den Abhang hinuntergerutscht ist. Nicht absichtlich, aber weil Dinge manchmal sich so verfestigen in meinem Gedanken oder im Herzen, Dinge, die so Geschäftigkeit ausüben in meinem Leben oder wo man so gestresst ist vielleicht oder einfach Dinge, die einen einnehmen. Aber plötzlich merke ich oder muss ich erkennen, dass das Kreuz gar nicht mehr am höchsten Punkt meines Lebens steht. Und dann tut es mir selber gut, auch immer wieder Gott um Vergebung zu bitten und Gott und Jesus Christus wieder dorthin stellen, wo er hingehört, nämlich in die Mitte meines Lebens, am höchsten Punkt meines Lebens. Und vielleicht dürfen wir auch, und dazu möchte ich uns auch einladen, uns auch wieder diese Frage stellen. Herr Jesus, wo stehst du in meinem Leben, heute an diesem Abend, am Karfreitag? Denn wenn wir auf Golgatha schauen, schauen wir auf einen Hügel, wo drei Kreuze stehen, aber vor allem das Kreuz Jesu in der Mitte. Das Kreuz gehört immer in die Mitte. Das Kreuz Jesu gehört immer in die Mitte und immer an den höchsten Punkt unseres Lebens. Nicht, weil wir es verdient hätten, aber weil sich Jesus dafür entschieden hat. Und es ist gut, wenn wir uns dessen auch bewusst sind und uns ganz ehrlich immer wieder diese Frage stellen, auch ganz immer wieder ganz bewusst daran erinnern, dass Jesus in die Mitte unseres Lebens gehört. Denn letztendlich ist es so, dass nur wenn Jesus in der Mitte unseres Lebens steht, wenn wir bei ihm angekommen sind, dann können wir auch erwarten, dass wir in diesem Frieden leben dürfen. Frieden im Herzen haben. Frieden in unserem Gedanken haben. Weil Jesus einlädt, in dieses Land der Ruhe zu kommen. Auch heute. Und so wie es schön heißt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Ich möchte noch mit uns beten und uns einladen, dass wir hinkommen zu Jesus und dass wir eingehen in dieses Land der Ruhe, das Gott für uns bereitet hat. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass diese Einladung, die du damals schon deinem Volk zugesprochen hast, in das Land der Ruhe einzugehen, auch heute für uns gilt. Nicht nur für die zukünftige Hoffnung, für den ewigen Himmel, sondern auch schon heute. Und ich danke dir, Jesus, dass wir unser Herz auftun dürfen, dass wir dich in die Mitte unseres Lebens stellen dürfen und dass wir auch immer ganz bewusst um Vergebung bitten dürfen, wenn es mal nicht so ist, dass du am höchsten Punkt unseres Lebens, an der ersten Stelle unseres Lebens stehst. Und immer wenn das der Fall ist, dann merken wir, dass wir auch unruhig werden, dass uns etwas fehlt, dass wir nicht angekommen sind. Und ich bete, Herr Jesus, dass wir heute und diese Tage dazu gebrauchen dürfen, dass wir da ganz neu bei dir ankommen dürfen. Danke für das Symbol des Kreuzes, das wir ganz besonders heute auch in unserer Mitte erkennen dürfen. Das in der Mitte steht, auf Golgatha, da wo es hingehört. Herr, sei du auch in der Mitte in unserem Leben, am höchsten Punkt in unserem Leben, damit auch wir ankommen dürfen bei dir im Land der Ruhe. In Jesu Namen. Amen.